Ich habe halt null die Kunst dahinter verstanden oder was er da übersetzt hat.
Ja, schon. Also ich bin auch immer so hin und wieder mal dabei, einen Track zu machen und so, aber noch nie so damit zufrieden, dass ich sage, okay, der kommt jetzt raus. Was geht, meine lieben Hip-Hop-Freunde? Wir sind zurück. Wir melden uns mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurück. Alex wird zunächst als Speaker nicht mehr im Podcast dabei sein, also brauche ich einen neuen Speaker. Wer darf das bloß sein? Sie? Er? Schwierig. Da ist ja jemand. Ladies and Gentlemen, ich bin mega froh, heute euer Boy vorstellen zu dürfen. Ihr kennt ihn vielleicht bereits von YouTube. Einmal einen ganz großen Applaus für euer Boy.
Dankeschön, Dankeschön.
Okay, okay, reicht dann jetzt auch. Wie geht's dir heute?
Ey, mir geht's gut. Krasse Crowd, die du hast. Voll nett, wie die mich begrüßt haben. Mir geht's gut. Danke, wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut. Ich bin mega froh, dass du zugesagt hast. Wir hatten ja schon mal länger davor gesprochen, ob wir mal zusammen was machen wollen. Und jetzt hat sich doch so ergeben, dass wir vielleicht komplett durchziehen und vielleicht mal für unsere Zuhörerschaft, wir wollen so uns mal ein bisschen kennenlernen. Zum einen fangen wir mit einem kleinen Interview an, was zum einen sehr interessant ist für meine Zuhörerschaft, die dich einfach mal ein bisschen kennenlernen, und zum anderen ist es, glaube ich, auch ganz interessant für deine Gefolgschaft mal zu hören, wie du mit den ganzen Sachen auf YouTube umgegangen bist. Das war ja teilweise sehr heikel, sehr heiß, und genau, da würde ich sagen, wir fangen einfach mal ganz locker an mit der ersten Frage. Ich baue die noch ein bisschen auf. Vor gut einem Jahr hast du ja angefangen, deine ersten Videos auf YouTube hochzuladen, zum Beispiel mit Manuelsens Widersprüche und Doppelmoral. Was hat dich motiviert, überhaupt mit YouTube anzufangen und vor allem dann im Deutschrap-Bereich?
Ganz normal. Ich höre halt viel Deutschrap, so wie du sicherlich. Und dann kam diese Corona-Phase, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Und da hat jeder, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit gehabt für sich selbst, so als man dann zu Hause saß und viel mehr Freizeit hatte. Und bei mir bedeutete das dann, was Neues auszuprobieren, und das war YouTube. Und dann habe ich halt angefangen, mir irgendwelche Themen rauszusuchen, über die ich Videos mache. Und das waren dann erst so eher meme-lastige Sachen. Genau, so ein bisschen mit Humor verpackt. Und dann bin ich halt von Idee zu Idee, von Video zu Video gesprungen. Und dann nahm alles seinen Lauf. Genau.
Sehr cool. Dann einer deiner berühmtesten Videos ist ja, glaube ich, das Thema Hells Angels im Deutschrap und generell die ganze Rückengeschichte im Deutschrap-Game, was den meisten eigentlich gar nicht so bewusst ist. Und du hast es halt echt sehr, sehr stark zusammengefasst und belegt und alles zusammengekramt, was du so finden konntest. Und durch diese Videos sind einige Leute ein bisschen sauer geworden. Wie bist du damit so umgegangen, mit diesem ganzen Druck? Wahrscheinlich war es nicht ganz so einfach, aber vielleicht wäre es mal ganz interessant zu hören, wie du damit einfach umgegangen bist.
Es war schon sehr ungewohnt am Anfang, muss ich sagen, weil man schon mitbekommt, dass sich sehr viel einfach um einen gerade bewegt. Also viele Leute sprechen über dich, das ist halt so ein ungewohntes Gefühl, was man noch nicht kennt. Und ich habe es am Anfang auch vermieden, ein Instagram-Profil anzulegen, eben weil ich keinen Bock hatte auf die ganzen Nachrichten, die da eintrudeln. Und ich glaube, es war der richtige Schritt. Also, wenn man da so businesstechnisch rangehen würde, hätte ich natürlich sofort ein Instagram-Profil eröffnen müssen und immer unter die ganzen Videos den Link posten müssen, damit ich mit diesen Videos dann auch wachse. Aber ich hatte halt einfach keinen Bock, so zugänglich zu sein. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, die erste Welle gar nicht mitbekommen, weil Leute mich einfach nicht erreicht haben. Alles, was so in den YouTube-Kommentaren irgendwie angekommen ist, mit Beleidigungen wird ja eh gefiltert. Und deswegen stellte sich für mich am Anfang gar nicht die Frage. Aber dann habe ich ja ein Instagram-Profil eröffnet und Manuelsen hat auch probiert, mich zu erreichen. Und ja, da hat man sich schon Gedanken drüber gemacht, wie man damit umgeht, ob man jetzt ins Gespräch mit ihm geht. Aber ich habe dann auch relativ schnell mit anderen geredet, auch mit anderen YouTubern, auch so, die so im Rap-Bereich tätig sind. Und die meinten, dass es eigentlich in der Situation gerade nichts bringt. Und ich habe dann für mich entschieden, auch in Diskussion mit den anderen, die kennt man auch alle, dass ich das Gespräch so in dem Moment nicht suche, was ich so im Nachhinein vielleicht ein bisschen bereue. So im Nachhinein hätte ich schon einfach das Gespräch mit Manuelsen suchen können. Aber, ja, aber ja, so Beleidigungen oder Drohungen habe ich dann bei Instagram eigentlich nur von so Jugendlichen bekommen, was man wirklich nicht ernst nehmen muss. Also das kriegt jeder. Kriegt jeder größere YouTuber oder Influencer. Das gehört, glaube ich, zum guten Ton dazu. Muss man sich nicht stressen lassen von. Aber in dem Moment war es das erste Mal und es war ein bisschen komisch, klar.
Ja, wäre, denke ich, bei mir genauso. Das ist halt einfach eine komplett neue Situation und dann auch so mit solchen großen Namen aus der Szene. Da ist man natürlich auch erstmal ein bisschen auf der Strecke geblieben und weiß gar nicht, wie man mit sowas umgehen soll. Aber was wollte denn Manuelsen? Wollte er wirklich da nochmal mit dir sprechen? Wollte der das ganze Video alles nochmal so auf den Kopf stellen und klarstellen oder war der wirklich nur so, hier, komm, Kaffee, reden und das war's?
Na, er wollte seine Perspektive zu der Thematik Hells Angels einfach nochmal gerade biegen. Er wollte einfach Narrativ, seine Erzählung dazu, die ich ja kenne, so die sich jeder vorstellen kann, einfach nochmal dem entgegenstellen, seine Version, wahrscheinlich auch zu dem Ding mit Animus, weil er da auch nicht gut wegkam. Und ja, man kennt es, wäre bestimmt was Lustiges, Entertainment-mäßiges rausgekommen, wo Manuelsen wieder den Koran auf den Tisch legt und an dem Tisch wird nicht gelogen und seine Parolen schwingt. Wäre bestimmt lustig gewesen, aber ist halt nicht dazu gekommen, im Endeffekt.
Ja. Ich glaube, im Endeffekt ist es auch einfach besser, weil jetzt bist du so quasi ein bisschen in der Siegerposition, meiner Meinung nach. So, du bist so sage ich mal, 1-0 oder nicht sogar 3-0 da rausgegangen aus der Geschichte. Und er hat dann wieder einfach nur seine Livestreams gemacht und beleidigt und eigentlich genau das, was er immer appelliert, nicht zu tun, tut er dann. Aber ist ja auch egal, du hast das Ganze ganz gut weggesteckt, wie ich finde, bist immer noch auf der Bildfläche, du bist nicht verschollen, bist noch da, das freut mich. Und kommen wir mal zu der nächsten Frage. Da du ja auch schon so viel Rap konsumierst, hast du schon mal selbst daran gedacht, Rap zu machen?
Ja, safe, aber so wie bei jedem schiebt man sich da so ein bisschen für das, was man, glaube ich, so selbst gemacht hat, einfach weil man ehrlich zu sich selbst ist und einfach weiß, dass andere tausendmal besser sind als einer
erst
selbst.
Erst so komisch, sich selber zu hören und sowas dann, ne, auf Songs. Ja,
genau.
Und dann
genau.
So, boah, nee, lass mal lieber. Okay.
Auf jeden Fall, genau, wie jeder andere auch schon probiert, so, wenn man ehrlich ist, so der Bäcker nebenan rappt, dein Nachbar rappt, jeder rappt ja heutzutage, deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass jemand schon mal probiert hat zu rappen. So. Ist bei dir bestimmt nicht anders.
Ja, schon. Also ich bin auch immer so hin und wieder mal dabei, einen Track zu machen und so, aber noch nie so damit zufrieden, dass ich sage, okay, der kommt jetzt raus. So, wobei das eigentlich die falsche Strategie ist, aber da ich meinen Fokus jetzt nicht auf meine Rap-Artist-Karriere lege, ist das für mich eher so sekundär. Deswegen, wenn ich dann was raushaue, dann soll es mir auch zu 100% so gefallen und auch ein Hit sein. Ist doch völlig klar.
Na klar. Das ist ja auch immer dann so offenbarend, wenn YouTuber irgendwas oder YouTuberInnen irgendwas mit Rap machen und dann, wenn sie dann genug Aufmerksamkeit haben, dann kommt plötzlich die Rap-Karriere rein. Ne? Und da merkt man dann, dass schon jeder irgendwie von Kindheitsphase an irgendwie die Idee gehabt hat oder zumindest die Vorstellung, mal zu rappen. Ja, das kommt, besonders in den letzten 6-7 Jahren ist das ja explodiert, ne, bei YouTube-Stars, die dann Rap gemacht haben.
Ja.
Mal gucken, genau, vielleicht wird es ja bei uns auch noch was, wer weiß.
Ja, wir können ja mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, vielleicht werden wir auch das Traumduo und battlen dann alle weg und haben die besten
safe.
Lines.
Safe, safe.
Aber gut, das war so viel zum kleinen Interview. Die nächste Frage wird jetzt sofort unser Hauptthema dieser Frage einleiten, das auch uns nochmal dabei helfen soll, ein bisschen uns kennenzulernen, ein bisschen die ersten Berührungspunkte der Rap-Geschichte, Deutsch-Rap-Geschichte, Ami-Rap-Geschichte, uns gegenseitig mal so ein bisschen zu erzählen, was wir denn so gehört haben und womit wir aufgewachsen sind. Und genau deswegen meine Frage an dich, was war so dein allererster Kontakt mit Rap oder Deutsch-Rap? Darfst du dir aussuchen?
Ich glaube, so Rap allgemein war, als ich richtig klein war und Michael Jackson gehört habe und viele Radiosongs. Ich glaube, im Radio liefen in den 90ern und Anfang der 2000er schon richtig viel Hip-Hop-Sachen. Auch so Mainstream-Sachen, die nicht wirklich mit der Szene von Rap verbunden waren. zum Beispiel Eurodance-Musik, wo es immer Rap-Parts gab. So ein DJ Bobo hat in den 90ern schon Rap-Parts gehabt.
Safe.
Ja, Mann, und so richtig viele Radiosongs auch, die Mainstream waren, wie so Freestyler oder Magic Key, die auch immer so Rap-Parts hatten, oder Bloodhound Gang mit Discovery Channel. Es gab einfach richtig viele Mainstream-Lieder mit Rap-Parts, die man als Kind schon wahrgenommen hat. Oder ich hatte so Schlümpfe-CDs bei mir zu Hause oder auf Kindergeburtstagen, was immer lief, wo auch gerappt wurde.
Kenn ich.
Hast du Pokémon früher geguckt? Die Serie?
Ja, sehe ich. Ja.
Da gab es auch mal so einen Outro-Song, da wurde gerappt. Es war einfach so Pokémon-Namen. Es war noch die erste Staffel.
Ja,
da war
stimmt.
So
Shiggy,
Goldini, Shillok, Maschumal, Raupi. So wirklich, Rap ging eigentlich schon damals so, wurde auch voll von den Kindheits so Serien mitgetragen, weil es anscheinend so voll in war. Hat man aber immer nur so beiläufig mitbekommen, ohne das jetzt wirklich als Szene wahrgenommen zu haben. Also man hat jetzt nicht irgendwie mit Tupac connected oder so. Aber dann, bei mir fing es halt an mit so Agro Berlin und Sido. Da fing es dann an, so richtig sich damit auseinanderzusetzen. Genau, und im Englischen war das dann halt 50 Cent und Eminem und so, genau.
Ach krass, ja, ich hätte jetzt auch gar nicht so weit zurückblicken können, jetzt wo du es gerade so erzählst, so mit diesen Mainstream-Songs und so, dass das schon mal so ein bisschen vertreten war, früher wurden die ja immer so die MCs genannt, die dann bei solchen Tracks dann da kurz reingespittet haben, für 30 Sekunden wirklich alles gegeben haben, aber mir war es tatsächlich ein bisschen anders, ich habe zuerst so Rap richtig mit 50 Cent wahrgenommen, es war so damals mit Hate It or Love It die Zeit.
Ja.
Und dann mit This Is How We Do mit, genau, und da haben wir uns dann früher angefangen, die Juice zu kaufen und da war mal irgendwann dann das NWA-Album drinne von Eazy-E, Ice Cube, Dr. Dre und Co. Und wir haben einfach schon damals in der Küche, die Mutter hat für uns gekocht und wir saßen mit drei Jungs in der Küche und haben uns das angehört und haben es einfach so krass gefeiert, weil es einfach cool und real war und man einfach gemerkt hat, da steckt was hinter und da hat es bei mir so mit Rap angefangen und dann ging das halt so ein bisschen über in Deutschrap mit Sido, Agro Berlin,
Kusa war
da mit das Urteil und dann natürlich von Echo Fresh die Antwort, die Abrechnung und so. Und ja, so hat sich das so ein bisschen hin und her geschaukelt, bis dann irgendwann die Selfmade Records-Zeit kam mit Favorite, Casper und Farid Bang und ja, Kollega natürlich. Da habe ich dann so ein bisschen reingerutscht, aber es war auch dort noch nicht immer so das Wahre, muss ich sagen. Ich habe mich immer mit Deutschrap echt sehr schwer getan, eine Zeit.
Hast du dann Ami-Rap gehört oder einfach irgendwas so?
Ja, ich habe auch früher viel Techno gehört, so ganz normalen Mainstream-Bums halt, der da halt so lief. Du hast ja in dem Alter noch nicht so die krasse Expektative, was gute Musik ist und was nicht, sondern eher so, was gerade cool ist.
Ja, ja, und, genau. Einfach so Chartsmusik war, was man halt immer bei Viva gesehen hat und MTV.
Genau, ich weiß nicht, ob du damals so BMW gehört hast, also Berlin's Most Wanted mit Bushido, Flair und K1. Da bin ich zum Beispiel voll reingerutscht, ich weiß nicht warum. Aber es war mega geil, ich habe mich mega gefühlt, die Zeit.
Ja, das war auch
halt einfach
cool.
Richtig arrogant war und so. Hast du es auch gehört?
Das habe ich auch noch, das habe ich wieder gehört, genau. Also zwischendurch war für mich Bushido und Agro Berlin richtig langweilig geworden. Mhm. Und dann diese Connection, als dann Frank White und Bushido wieder zusammenkamen, das habe ich dann auch wieder sehr gefühlt mit K1 zusammen. Das fand ich wieder cool, genau. Mhm. Obwohl ich da so ein bisschen fast den Faden verloren hatte zu so harten Rap. Also zu diesem richtig Straßenrap, weil ich dann so viel auf, keine Ahnung, so pseudo-intellektuellem Kram hängen geblieben bin. Oder also zu viel, ich habe halt zu viel KIZ und Kollega gehört und hatte dann Schwierigkeiten, wieder den ganz normalen Asi-Rap zu hören. Aber bei BMW habe ich es dann wieder gefühlt. Ne, auf jeden Fall.
Okay, wegen den so diesem Proll-Rap einfach, dieses Abgehobene, wahrscheinlich dieses Arrogante, was sich da gecatcht hat, oder was war dann? Was denkst du, was war so der Ausschlagpunkt, dass du das dann wieder gefeiert hast?
Es lag einfach, glaube ich, damit zusammen, dass die Connection cool war, weil es mich an Carlo Cooks Noten erinnert hat und weil K1 halt ein krasser Rapper war. Den hatte ich auch schon ganz früh, so 2006 oder 2005 auch schon auf dem Handy gehabt, auf meinem Sony Ericsson. Hat halt super schnelle Flows drauf. Den haben wir uns auch hin und her geschickt, so per Bluetooth. Ich fand halt die Connection sehr krass. Deswegen habe ich das Projekt Berlin Most Wanted sehr gefeiert. Und das Berlin Most Wanted Projekt, das ist ja auch nur eine Wiederaufmachung. Das gab es schon früher, ganz, ganz früher, irgendwie im Jahr 2000 oder so, oder 99 sogar. Das war früher Basshold, dann Hengst, King Orgasmus One und Bushido. Das war, ach, krass. Ja, das geht richtig weit zurück. Und da kannte ich das schon und deswegen hat mich das daran auch erinnert. Und ich wollte natürlich hören, wie das, wie diese Neuaufmachung quasi funktioniert. Genau.
Mhm. Ja, voll krass. Ich habe auch so zwischendurch so, so harten Straßenrap so von King Orgasmus One gehört. Das waren dann auch wirklich nur so ein, zwei einzelne Tracks, aber das war dann auch so ein bisschen too much für mich. Vom Lyrics her einfach. Also nicht, dass der Lyrics nicht hörbar war, aber es war einfach irgendwie, ja, es war teilweise einfach nur so Rumgeschreie und kein Wunder, dass dann King Orgi dann da an der Talkshow war bei, wie hieß sie nochmal? Klar was oder so?
Ich komme gerade
auch nicht drauf. Ja, das war
Richterin Klar was. Das war nicht, ich komme gerade nicht drauf. Das war halt bei der Frauenrechtlerin, oder? Ich
komme ja, genau.
Aber nicht auf ihren Namen gerade.
Egal, auf jeden Fall, dann war das so die ein, zwei wenigen harten Tracks, die ich so gehört habe zu der Zeit. Und dann bin ich tatsächlich wieder komplett im Ami-Sumpf gelandet. Dann habe ich nämlich Chief Keef, Fredo Santana, Lil Durk und die ganze Mannschaft da für mich entdeckt. Die ganzen Gangster aus Chicago, das war für mich richtig so, boah, Jungs, was geht, was macht ihr da? den Film habe ich einfach übelst gefühlt dann zu der Zeit. Man wird ja auch dann immer älter und versteht mehr Sachen, auch so was Rap und das Ganze drumherum angeht und natürlich auch die englische Sprache dann langsam immer mehr kennt und kann. Ja. Und ja, dadurch bin ich da voll reingerutscht. Weißt du, hast du auch mal so ab und zu so krasse Ami-Phasen gehabt?
Ja, also am Anfang, wo man halt dieses erste Mal Deutschrap dann eingetaucht ist, hat man natürlich auch immer die Ami-Sachen gefühlt. Aber ich habe mir das dann nicht explizit gekauft, so wie du in der Juice. Aber wir haben schon, also ich hatte so eine 50 Cent Spinning-Kette mir gekauft und meine Kumpels auch. Wir haben einfach vier Leute, die sich so eine 50 Cent Spinning-Kette geholt haben.
Von der Kirmes oder was?
Nein. Wir waren auch richtig Hip-Hop. Wir sind gepilgert zu diesem Laden Downstairs und Mini-City, so eine Passage früher am Zoo in Berlin gewesen, weil es so Hip-Hop war. Da haben wir uns Sachen gekauft, Merch, Rapper-Merch, Untergrund-CDs und genau, da haben wir diese Spinning-Kette ja gehabt.
Wild, und dann warst du bestimmt damals auch schon mit Baggy Pants unterwegs.
Safe, oder? Klar.
Echt?
Klar. Also krass. Baggy Pants hat sich abgewechselt mit dem Bushido-Style. Also wir waren Picaldi und ich hatte eine ganz kurze Baggy Pants-Phase. Ein Kumpel von mir war halt nur G-Unit. T-Shirt und Baggy Pants unten komplett, also den Ami-Look.
Ja, das war genau der Film, den wir gefahren haben. Das, ja. Digga, das war schon in der Grundschule.
Das ist so lustig.
Das war richtig witzig. So vier Jungs und die so die einzigen mit so diesen übelsten Baggy Camps, New York Cap, Yankee Cap, die Leute haben uns angeguckt, so, ey, Alter, wollt ihr die Schule gleich ausrauben? So, nee, wir gehen hier zur Schule.
Das war richtig witzig. Man muss alles nochmal so in Relation setzen. Also ich glaube, man sah jetzt nicht so cool aus von oben betrachtet, weil man muss sich mal vor Augen halten, wie jung man war. Ich bin so mit meinem Kumpel durch so einen Urlaubsort in der Nordsee gelaufen mit 9 Jahren oder so und wir hatten auch komplett so Hip-Hop-Look an, New York Basecap nach hinten und Armbänder und Stirnbänder und wir müssen ausgesehen haben, so wie die größten Lauchs, weil wir halt 9 Jahre alt waren und da ist so eine Gruppe, ich weiß es bis heute noch, so eine Gruppe von jungen Girls an uns vorbeigelaufen, die waren aber Teenies, so 16, 17 für uns, die waren erwachsen, die waren Riesen und die haben uns so hinterhergerufen, Gangsters und wir haben uns sowas drauf eingebildet, dabei müssen wir einfach wie die übelsten Lauchs ausgesehen haben. Und so ist es halt immer, ne, diese Selbstüberschätzung, ey. Man ist so voll in diesem Hip-Hop-Film, aber ich glaube, die Älteren, die lachen einen immer aus. Aber war eine lustige Zeit, auf jeden Fall.
Ja, safe, ich habe auch einfach drauf geschissen. Man wusste halt immer, die Älteren sehen immer einen komplett behindert und denken, hey, was macht ihr da? Aber jetzt sind die Baggy Pants ja wieder da, mehr denn je irgendwie gefühlt. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, so, dass die Mode und das Ganze alle 10 Jahre irgendwie nochmal den alten Trend rausholen. Deswegen, die Röhrenjeans kommen bestimmt auch wieder.
Safe. Das Krasseste, was ich fand, war, was wieder gekommen ist Ed Hardy. Was mies, Alter, das war ja so mies unten durch, ne? Weil das
ich
so.
Ich hatte es auch nicht gefeiert. Auch heute nicht. Weißt nicht, du?
Also, ich habe es früher nicht getragen, natürlich nicht. Aber das wurde, glaube ich, so von so Mallorca. Deutschen einfach durch den Kakao gezogen und so oft getragen, dass es out war. So wie
ja, es Gucci wurde auch so halt. Viele Fälschungen. Ja, es ja gab genau. So viele Fälschungen davon.
Voll.
Dann sah es halt auch nicht so nice aus.
Ja, ja, also es kommt drauf an, wer das trägt, aber wenn es halt so ein, keine Ahnung, wenn es ein 16-, 17-jähriger crazy Rapper trägt, so, dann kann er es halt machen, dann ist es wieder cool. Aber du kannst es halt, ich glaube, es ist immer vom Alter abhängig. Du kannst es nicht mit 23 oder 25 cool machen, aber wenn du so ein richtig junger bist und einen coolen Rap-Stil hast, der so neu ist, dann ist es wieder Kunst. Weißt du, was ich meine? Ja, dann kannst du das voll. Wieder rocken, so.
Er ist von mir jetzt auch hier, ich wohne ja in Berlin und jetzt diesen Sommer, dann merkst du nochmal so richtig, wie der Trend oder die Klamotten sich ändert und bei den jungen Leuten siehst du es halt immer sofort so. Also du läufst hier noch mit deinen Baggy-Pants rum und dann auf einmal laufen die schon wieder alle so komischen 2000er-Hosen rum, wo überall Glitzer dran sind und dann ein Ed Hardy-Shirt und sehen teilweise aus wie so ein Krocher, aber das ist einfach, also die jungen Leute, die geben das halt irgendwie sehr krass vor, was man dann halt am Ende des Tages von tragen will, kann man immer noch selber entscheiden. Aber lass uns doch mal wieder ein bisschen zum Thema Rap kommen. Und zwar bin ich nämlich damals habe mich sehr schnell mit Moneyboy angefreundet, als es angefangen hat. Mit Dreh den Swag aus und so. Das war natürlich am Anfang totale Lachnummer, aber dadurch, dass ich halt die Ami-Sachen kannte, konnte ich es irgendwie feiern, weil er halt versucht hat, diese Schiene nach Deutschland zu bringen.
Ja, safe.
Und durch Moneyboy, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch zu Moneyboy was zu sagen? Warst du da auch am Start?
Bei mir war halt genau zwischen so 2010 und 2014 hatte ich halt einen Lack im Ami-Rap. Ich war halt komplett auf Deutschrap synchronisiert, habe mich da komplett durchgehört. Ein Kumpel hat mir immer richtig viel Musik einfach auf den Stick gepackt und ich habe das durchgehört. Also da habe ich mich halt komplett im deutschen Markt durchgehört, auch krass Untergrund unterwegs gewesen. Aber Moneyboy hat man natürlich immer mitbekommen und super gefeiert einfach. Es war super lustig. Aber ich habe halt null verstanden. Ich habe halt null die Kunst dahinter verstanden oder was er da übersetzt hat. Also ich wusste einfach nichts damit anzufangen. Habe das natürlich erst ironisch mitbekommen. Und ich habe dann erst so mit so 15, 16 wurde er gefühlt auch in der Masse auch immer cooler, weil Leute... Moneyboy war, glaube ich, der most hated Rapper ab 2010. Er wurde von allen gedisst, wirklich. Das ist unglaublich krass. Er wurde von allen fertig gemacht, gedisst, auch in Sendung geholt. Eigentlich nur, um sich indirekt über ihn lustig zu machen. Aber er hat das alles mitgenommen und irgendwie hat er so komplett dann das Ganze gedreht. Und er wurde dann komplett einfach zum Liebling der Leute. Und dann hat man auch kulturell gemerkt, was sein Einfluss ist. Er hat ja die Internetsprache geprägt, krass.
Voll.
Und erst, als ich dann mehr Ami-Rap wieder gehört habe, ab 2015 oder 2014 schon, da habe ich dann auch gemerkt, was er alles quasi nach Deutschland gebracht hat. Jetzt, heute reden ja wirklich die krassesten Gangster-Rapper in Ami-Slang, was ja früher undenkbar gewesen wäre. Also eigentlich alle, die ganze New Wave macht das, was Moneyboy vor 10 Jahren gemacht hat, was ja noch mega peinlich war, ist jetzt so normal geworden. Voll. Er war mit der Lingo so krass voraus. Aus heutiger Sicht würde heute jemand das, was Moneyboy macht, machen, würde man sagen, Deutschrap fresher denn je, weil eigentlich hat Moneyboy auch sehr viel einfach nur copy-pasted, also wirklich so ins Deutsche übersetzt. Aber einfach weil er so früh war und weil Deutschrap in so einer Zeit einfach nichts, sehr wenig mit Ami-Rap zu tun hatte, war das einfach, ich sag mal so, wie so eine Kulturübersetzung auch. Es hat die Hörerschaft darauf vorbereitet, was Jahre später kommen sollte auf Deutschrap.
Ja, und vor allem dann auch so, ist dann auch dieser Ami-Hype viel, viel größer auch in Deutschland geworden. Es wurde auch dadurch viel, viel mehr dann die Ami-Künstler gehört, weil er die ganzen Übersetzungen und den ganzen Style rübergebracht hat. Er hat ja auch 1:1 die Adlibs von Gucci Mane kopiert, das Burr. Und er hat es einfach mega Mainstream, sag ich mal, jetzt hört es blöd an, es ist schon ein bisschen Mainstream-tauglicher gemacht, das ganze Ami-Game. Aber auf jeden Fall dickes Respekt an Moneyboy, dass der das durchgezogen hat, weil der war schon sehr, sehr lange eine Lachnummer so. Und hat sich alles anhören lassen und
krass.
Durch seine Art halt einfach das ganze Ding einfach den Spieß umgedreht und es hat jetzt seine Crowd, hat seine Gang, hat seine, der hat ausgesorgt und ich muss auch sagen, über die Zeit ist er auch vom Rap-Stil halt sehr, sehr stark geworden. Seine aktuellsten Songs sind halt immer sehr, sehr on the fleek, so immer nice Flows gute Vergleiche. Also es macht einfach Spaß, dem zuzuhören. Und durch diese Moneyboy-Wave bin ich dann an El Guni gestoßen, weil er auch früher viel mit denen gemacht hat. Und eines Tages durch einen Repost von El Guni bin ich dann auf Young Hoon gestoßen. Das war, müsste so 2015 gewesen sein. Und da ging dann halt das ganze Soundcloud-Game voll ab. Also da kam ja auf einmal sehr, sehr viel aus sehr vielen verschiedenen Ländern der sogenannte Soundcloud-Rap, wo ich dann auch erstmal baden gegangen bin und erstmal wieder sehr viel zu entdecken gab. Unter anderem Young Lean war so die größte Entdeckung, die ich da so gemacht habe. Aber ja, sonst war ich dann halt so ungefähr von 2015 bis 2018 war ich schon sehr Young Hoon verfallen so. Also ich fand es schon sehr geil, weil der auch nochmal so ähnlich, noch auf eine andere Weise wie Moneyboy, aber auch nochmal das Deutschrap-Game komplett gekippt hat. Der hat quasi so, finde ich, so die Grenzen, die es im Deutschrap sonst immer gab, hat er irgendwie dadurch ausgemerzt und dadurch, finde ich, hat er auch sehr viel Raum für Neues geschaffen, für neue kreative Musik. Und ja, jetzt würde mich einfach interessieren, wie du Young Hoon mitbekommen, wahrgenommen hast und was dein Eindruck von ihm ist.
Young Hoon war auch plötzlich da, irgendwie auf jeder Party lief so ein Lied von ihm, so ab 2016, 2015 noch nicht, weil dieses Cloud-Ding, das war eher noch so ein Untergrundthema, das war nicht für jeden so präsent, aber spätestens so ab 2016, 17 war auch immer auf Homepartys von seinen Liedern gespielt, auch so mit so einer ironischen Unternote, so Leute haben ihn teilweise immer, ja, vielleicht wie Moneyboy erstmal ironisch aufgefasst mit diesem Nein und wer Sachen ausgesprochen hat, so komplett genuschelt und voll egal. Texte waren so hingeschissen mäßig. Aber ja, umso mehr Jahre verstrichen sind, umso krasser blicke ich eigentlich auf Moneyboy, auf Young Hoon, auf seine Kunst. Ich war auch am Anfang gar nicht so seiner Kunst verfallen, aber ich würde sagen, so spätestens mit 1220 habe ich mir nochmal alles von Anfang an reingezogen und das nochmal rekapituliert. Und also für mich ist er wirklich einer der, vielleicht sogar der wichtigste Künstler ab 2015 bis 2020, weil er sich so krass viel getraut hat. Einfach der Stilbruch, hast du ja auch schon gesagt, wie man einen männlichen Rapper wahrnimmt, hat er komplett drauf geschissen. Einfach so ein loster Boy, der macht, was er will. Seinen Text in 5 Minuten schreibt, gar keinen Wert auch auf Lyrik legt, aber ich finde, das macht es auch aus, so wie er seine Rap-Texte interpretiert hat. Ich bin mir hundertprozentig sicher, seine Delivery hat auch UFO 361 dann beeinflusst in seinen Projekten später und auch viele andere auch. Ich glaube, er hat sehr viel Einfluss gehabt auf große Künstler oder Künstlerinnen, ich weiß nicht. Aber für mich war er auch einer der mutigsten Künstler, die es um Deutschrap gab, weil das davor, wie man Deutsch oder so einen männlichen Deutschrapper interpretiert hat, das konnte jeder sich einfach nur gegenseitig zu überbieten im Wer ist der Krasseste. Aber das, was er gemacht hat, war sich einfach komplett so einer neuen Welt hingeben. Einfach so ein komischer künstlerischer Dude, der gar nicht in dieses harte Rap-Game reinpasst. Und trotzdem haben ihn irgendwie alle gemocht. Also, das war gar nicht so wie bei Moneyboy, dass er krass lange tot gehatet wurde. Vielleicht doch so 1-2 Jahre, aber das ging viel schneller als bei Moneyboy, dass man ihn für seine Kunst sehr geschätzt hat. Ich glaube auch, weil die Arte-Dokumentation da auch viel einen großen Beitrag zu beigetragen hat, dass man ihm in seiner Kunst, in der Bewegung auch wahrgenommen hat, weil er hat ja schon in Europa zusammen mit El Guni einen großen Einfluss gehabt, dass Cloudrap hier Fuß fasste. Und das ist ja krass, ne, dass einmal Deutschrap nicht so 10 Jahre zurückhing, sondern mit El Guni und Young Hoon oder Craig Ignaz war das wirklich fast, nicht ganz, aber fast so mal zusammen. Diese Wave und nicht erst wieder 10 Jahre später, so wie bei Drill oder so. Das war schon geil. Also ich bereue es auch ein bisschen, dass ich da nicht 2015, dass ich da noch nicht von Cloud Rap wusste. Das ist leider da an mir vorbeigegangen. Also es wäre echt geil gewesen. Ja.
Das war dann so nice, also hat sich auf einmal sehr viel ergeben, da kam ja auch so Caramello, da kam Rin, Johnny Five, so heutzutage sehr, sehr hoch angesehene Künstler in Deutschrap und ich war tatsächlich damals auf dem ersten Young Hoon Konzert in Berlin, Das ist, glaube ich, 2016 oder so. Das war echt schon kurz nachdem sein 22-Mixtape gedroppt ist. Und das war sehr, sehr wild. Und als ich dann da war und die Crowd gesehen habe und diese Energy bei diesem Auftritt und das Ganze, das hat mich so heftig gepackt, dass ich dachte so, yo, that's it. Und ich habe Gott sei Dank diese ganze Wave mitgenommen. Ich habe sie sehr genossen. Aber ich muss sagen, so Deutschrap hat sich auf jeden Fall auch schon wieder geändert. Aber vielleicht kommen wir gleich dazu, wenn wir mal über unsere aktuellen Songs oder Künstler sprechen, die wir so hören. Ja, aber feiere ich sehr, dass du das ähnlich siehst, auch wenn du rückblickend das Ganze nochmal durchgehört hast und dann gecheckt hast, dass doch dass der Young Hoon sehr viel Einfluss auf Deutschrap genommen hat, weil das, finde ich, hat auch so niemand noch gar nicht so richtig gesagt in den öffentlichen Hip-Hop-Medien. Früher wurde er halt immer sehr viel ausgelacht und darüber definiert, dass der halt nur fast über Drogen in seinen Texten rappt und so, aber durch seine Leichtigkeit, durch seinen Witz in der Lyrik hat er es halt irgendwie geschafft, einfach ein Megastar zu werden. Und ich habe von Anfang an ihn geglaubt und ich bin mega froh, da wo er jetzt ist. So tatsächlich jetzt so, wenn ich mir so 1-2-2-0 anhöre, so manche Tracks sind halt für mich schon schwierig, weil, ja, Young Hoon, wieso machst du das, wieso, ne, dieses so, wenn ich dann am See bin und dann kleine Kids das so mitsingen höre, dann denke ich mir so, oh, wieso kennt ihr den? aber sonst gönne ich ihm das von ganzem Herzen, er soll ruhig weitermachen. Ich bin auch sehr gespannt, was noch von ihm kommen wird. Ich mag auch seine aktuellen Sachen ganz gerne, wobei viele auch wieder am Kritisieren sind, aber ich glaube, ich bin halt so ein Fan, dass egal, was da raushauen wird, dass es in irgendeiner Art und Weise feiern werde. Allein schon wegen den ganzen Erlebnissen, die ich hatte und so. Und ja, dann das ganze Umfeld, dann hast du dann wahrscheinlich auch erst später wahrgenommen, wie eben schon gesagt, so Caramello, Rin, Johnny Five. Genau, das war ja mal so sein engerer Kreis, der hat ja auch nichts an sich rangelassen. Ganz früher war ja so Craig Ignatz mit Hanuschplatzflow und so, Young Krillin hat er auch einen Hit gemacht und ja, wie bist du dann an dieses Umfeld dann irgendwann rangekommen? Auch erst später, so mit 2018, oder hattest du vielleicht zufällig schon einen von den früher gehört?
Ich glaube 2018 circa müsste ich drauf gestoßen sein, genau. Und dann aber gar nicht über seinen Channel oder über seine Clique, sondern Caramello ist dann auf einer anderen Seite wieder aufgeploppt, weil ich mich einfach separat davon mit Memphis-Musik auseinandergesetzt habe und dann landest du irgendwann im Untergrund bei Caramello und dann habe ich gemerkt, dass die was zusammen zu tun hatten, was ja auch sehr lustig ist. Was aber auch interessant war, dass ich das über Young Hoon und wie hieß die Plattform, der YouTube-Channel, wo die früher ihre Lieder released haben, das war auch so ein...
Live from Earth.
Genau, Live from Earth.
Das war ihr Label.
Okay, cool.
Da war ja noch.
Die haben ja auch einfach so MC Bomber, so richtig Oldschool-Sachen released. Da bin ich dann auch mit dieser Sache warm geworden, habe mich dadurch diese Projekte gehört. Aber ja, genau, Caramello muss so 2018 gewesen sein. Da habe ich mich sehr in seine Kunst verliebt. Also das war dann für mich wirklich nochmal andere Dimension. Genau.
Nice, ja. Caramello war tatsächlich auch bei Live from Earth, genauso wie El Guni, auch zu Anfangszeiten, so 2015, ganz am Anfang war El Guni noch dort. Fergie und Johnny Five waren auch dort, aber jetzt mittlerweile sind die auch nicht mehr dort. Fand ich sehr schade, aber ich habe Live from Earth früher sehr gefeiert, weil die halt so eine Kombi aus Techno- und Rap-Artists waren, international. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren halt immer mehr in Richtung Techno und Alternatives entwickelt, deswegen bin ich da mittlerweile auch raus, wobei ich halt nach wie vor Live from Earth noch sehr feier für das alles, was sie gemacht haben und vor allem für die Partys. Ja, aber lass uns nochmal einen Strich unter die History so ein bisschen machen. Haben wir schon gut gequatscht. Gibt es vielleicht noch irgendwas, was du unbedingt erwähnen willst bezüglich der History und was du gehört hast?
Ach, ich weiß nicht, man hört so alle 3 Wochen immer was Neues, vertieft sich wieder rein. Man könnte wirklich stundenlang darüber sprechen. Das ist alles immer nur so ein kurzer Auszug. Eigentlich ist es so wie früher, so wie heute. Man hört alle 3-4 Wochen was Neues und verliebt sich darin. Und das ist ein gutes Gefühl, weil man merkt, man liebt halt einfach die Kunst an sich oder die Musik an sich. Ich verstehe auch immer nicht Leute, die einfach wirklich jahrelang immer nur 1, 2 oder 3 Künstler hören oder Künstlerinnen hören. Vielleicht ist das eine Typsache, aber ich habe halt Bock, immer was Neues zu erleben. Und es gibt nichts Einfacheres, als das über Musik wahrzunehmen. Einfach sich komplett neuen künstlerischen Ergüssen auszusetzen. Ich liebe das einfach, irgendwelche Untergrund-Rap-Artists zu hören. Genau.
Safe, ich auch. Aber ich bin so schon so manchmal so, manchmal bin ich dann schon so eingestellt, dass ich dann jetzt sage, okay, den Artist höre ich jetzt nicht mehr aus privaten Gründen, sage ich mal. Aber sonst so, was neuen Scheiß angeht, bin ich auch immer voll am Start. Und deswegen haben Alex und ich ja auch damals angefangen, diesen Podcast zu machen und das Ganze ein bisschen zu verfolgen, was sich so ergibt, was entsteht, was kommt, was geht. Und dann lass uns doch einfach mal weitermachen, was bei dir aktuell so in der Playlist ist. Was hörst du gerade am liebsten? Oder welches Album, welchen Artist? Erzähl einfach.
Na, heute ist Donda rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Ich habe jetzt
ich spare mir das noch auf.
Okay, dann will ich noch nicht zu viel verraten.
Aber erzähl ruhig.
Es ist immer voll schwierig, so ein Kanye-Album am Anfang zu bewerten, weil es ist immer was Besonderes und man hat immer gemischte Gefühle bei jedem Projekt. Und deswegen kann ich gerade nichts sagen. Ich muss auch noch ein drittes, viertes Mal und ein fünftes Mal hören.
Ja,
und dann kann
ich auch.
Dann kann ich vielleicht was sagen. Ja.
Ja, das ist bei Kanye, besonders bei Kanye, das ist halt, glaube ich, auch so, das muss man sich dann erst so 3-4 Mal anhören, bis man dann endgültig sagen kann oder auch endgültig alles verstanden hat, was er vielleicht übermitteln wollte, welche Emotionen und so weiter er projizieren wollte und rüberbringen wollte. Aber ja, deswegen, ich glaube, dafür muss ich mir auch noch mal ein bisschen Zeit nehmen und da in Ruhe mal durchhören. Also ich glaube, das ist auch schon irgendwie über 100 Minuten oder so. Irgendwie 106 Minuten habe ich gelesen. Aber nicht mal so ein erstes kleines Fazit so. Hatte ich nicht überrascht. War vielleicht was komplett Neues dabei. Vielleicht
doch, ich finde es gut. Ich finde immer, wenn ich Kanyes Alben höre, habe ich immer ein positives Gefühl. Das auf jeden Fall. Genau. Okay, und dann muss ich danach für mich ausmachen, wie viel ist jetzt davon einfach nur, ich will besondere Musik machen und was bleibt wirklich hängen. Weißt du, was ich meine? Weil er will ja immer probieren, viele musikalische Einflüsse auf einmal einzubauen und hier Überraschungsmomente. Mhm. Allein schon das Intro ist ja wieder sehr lustig. Aber genau, was bleibt denn am Ende wirklich hängen? Du kannst ja viel rumexperimentieren, aber ob es dann zeitlose Kunst ist, das wird, wie der Name schon sagt, die Zeit sagen. Und deswegen lasse ich mir da noch Zeit. Aber es ist halt immer so ein Event, wenn sein Album rauskommt. Das war es auf jeden Fall wieder.
Ja, ich habe nur ein bisschen Kritik gelesen, hier Cover hingeklatscht, Songs hingeklatscht und wir halten das einfach mal auf dem Schirm. Ich höre mir das auch nochmal an. Vielleicht können wir nächstes Mal nochmal kurz darüber sprechen. Ich erzähle dir mal, was bei mir aktuell viel läuft. Und zwar bin ich durch dein Video an Flavio gestoßen. Ich kannte ihn tatsächlich vorher schon kurz, aber irgendwie hat es mir noch nicht richtig getriggert, seine Musik anzuhören. Aber jetzt irgendwann neulich habe ich dein Video gesehen, eine deiner aktuellsten. Und da hast du ja auch über Flavio kurz gesprochen. Das war zumindest ein Clip. Oder ich weiß nicht, du hast ein bisschen abgespielt, ne?
Ja, genau. Ganz kurz, 3 Sekunden.
Schmutz war das, glaube ich, ja.
Ja, Mann.
Und irgendwann kam ich vor ein paar Wochen ein bisschen betrunken nach Hause und ich dachte mir so, boah, jetzt muss ich den hören. Und seitdem bin ich den komplett verfallen. Also ich finde halt auch so mit seiner, was der mit der Lyrik so macht und mit seiner Sprache ganz geil, vor allem bei Schmutz und Dr. Octopus, 18K Gold Souvenir, Nitro Freestyle.
Ja,
sehr geile Songs laufen bei mir aktuell hoch und runter. Ansonsten, ja, kam von Beschlik letztens noch die Traum-EP raus, habe ich sehr gefeiert. GPC und KDM Shay haben auch was rausgehauen, fand ich auch cool. Wobei das halt mehr Witz als Ernst ist und das man nicht immer hören kann, aber ich mag das schon in gewissen Momenten zu hören, die Bums. Und ich weiß nicht, kennst du vielleicht Keanu und G-Fit?
Ich muss jetzt erstmal Nein sagen. Wahrscheinlich habe ich sie schon gehört.
Okay, krass. Die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das sind auch Jungs aus Bonn. Genau, die haben sonst immer so einen Schlagabtausch-Rap gemacht, sag ich mal. Mal der eine 4 Bars, der andere 4 Bars. Haben, glaube ich, so 2 EPs produziert. Und jetzt aktuell macht Keanu ein paar Singles alleine. Die fand ich sehr nice. Observiert und Showbiz. Genau, kannst du einfach mal reinhören, wenn du Bock hast. Ansonsten halt, Deutschrap ist halt echt fresher denn je. Man ist übersät mit Tracks, es kommen jede Woche 100 neue rausgefühlt. Wie gehst du damit um, mit den ganzen neuen Releases? So, gehst du da wirklich ran und sagst, okay, du hörst jetzt jeden Track rein? Oder bei mir ist es so, ich nehme vielleicht 2, 3 von der Artist, die ich halt schon kenne, und dann bin ich auch wieder gut, so, weil es einfach total Reizüberflutung ist, ey.
Ja, Mann, ist mir auch viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wie man da hinterherkommen will. Ich vertraue einfach auf den Artist, den ich folge, wo ich weiß, die teilen manchmal coole Sachen in den Stories. Und zwar nicht nur, weil die sich connecten wollen bei anderen, also aus opportunistischen Gründen, sondern weil ich weiß, das sind richtige Artists und die teilen Sachen, die sie cool finden, ihre Einflüsse, irgendwelche krassen anderen Künstler, kann auch aus den USA sein oder sonst woher. Und auf die Stories vertraue ich immer und da höre ich mir gerne dann die Sachen an, die da geteilt werden. Zum Beispiel Caramello, also der teilt auch sehr viel, was ihn so inspiriert, was er cool findet, und da gehe ich gerne drauf. Das ist für mich eine bessere Quelle als Playlisten teilweise gerade, weil das ist mir echt zu viel. Da habe ich auch keine Zeit für mich, da durchzuklicken.
Nee, ich auch nicht. Ich weiß, ich glaube, ich habe einmal Modus Mio durchgehört und es war schon sehr, sehr bunt. Ich habe auch schon meine Meinung dazu gesagt. Das ist dann vielleicht 1, 2 Tracks dabei, die ganz nice sind, aber was da alles dahinter steckt, das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Wie man da reinkommt und wie man da die Eiche streichen muss. Aber guck mal, wir haben es jetzt schon wieder 40 Minuten auf dem Band gesprochen. Lass uns das Ganze mal zu Ende bringen. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Das geht raus an unsere Zuhörerschaft. Wenn ihr noch irgendwelche Themen oder Künstler habt, über die wir sprechen sollen, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns an. Checkt unbedingt die Videos von Euer Boy aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich überlasse dir die letzten Worte und bin raus. Peace.
Jo, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und hat mir auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, oder? War doch cool.
Yes, sir. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.